Text, diesen Bericht von Jesu Sterben aus dem Lukas-Evangelium. Und es hat so geendet, dass es da hieß, dass diejenigen, die Jesus kannten und auch die Frauen, so in einiger Entfernung standen vom Kreuz und alles mit angeschaut haben. Diese Frauen, die werden da extra erwähnt. Und wenn man in das Markus-Evangelium reinschaut, der Markus, der nennt sie noch ein bisschen genauer. Er nennt zumindest drei der Frauen mit Namen. Zwei hießen Maria und eine hieß Salome. Und dann sagt er, und viele andere Frauen, die ihm gefolgt sind, die waren auch mit dabei. Also wir merken schon, in irgendeiner Weise haben die eine besondere Bedeutung. Und jetzt wollen wir weitermachen. Ich lese es aus dem Markus-Evangelium und es beginnt praktisch bei Karfreitag. Und dann gehen wir so über den Samstag, über den Sabbat bei den Juden hin zum Sonntag, was bei den Juden ja der erste Arbeitstag war und wo dann die Auferstehung war. Ich lese es uns vor aus Markus 15 ab Vers 42. Ich habe es jetzt wieder bewusst nicht hier zum Mitlesen, sondern so, dass sich jeder wieder vom eigenen inneren Auge vorstellen kann. Wie war das damals, als all diese Dinge mit Jesus geschehen sind? Es war nun schon Abend, also an Karfreitag, und es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat. Da fasste sich Josef aus Arimathäa ein Herz, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Josef war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates und er war einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Pilatus war überrascht zu hören, dass Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann rufen und fragte ihn, ob Jesus wirklich bereits gestorben sei. Als der Hauptmann es ihm bestätigte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz ab und wickelte ihn in das Tuch. Dann legte er ihn in ein Grab, das in einen Fels gehauen war, und wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Josef und Jakobus, sahen zu und merkten sich, wohin der Leichnam Jesu gelegt wurde. Als der Sabbat vorüber war, also jetzt sind wir am Samstag, am Sabbat, und jetzt als er vorüber war, das also am Abend dieses Tages, da hört dann praktisch dieser Feiertag auf, also mit Sonnenuntergang darf man wieder arbeiten und so Geschäfte tätigen. Also als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen, also Sonntagmorgen, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Die waren richtig früh unterwegs bei Sonnenaufgang, gell? Noch ein bisschen früher als wir, die wir heute Morgen hier zum Frühstück kamen. Kamen mir auch schon früh vor, aber die waren schon bei Sonnenaufgang unterwegs. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Um es an der Stelle gleich kurz dazu zu sagen, so wie das hier endet, sie erzählten niemand was von dem, was sie erlebt hatten. Das hat sich dann geändert. Das war im ersten Moment so, als sie noch voller Schreck und so weiter da weggelaufen sind. Da haben sie nichts erzählt, aber später haben sie es dann kräftig weiter erzählt. Es gibt bei diesem Bericht einige Personen, die mich beeindrucken. Und wir wollen uns drei anschauen. Das eine ist der Josef von Arimathäa. Das andere ist eine Personengruppe, nämlich diese drei Frauen. Und das dritte ist Jesus. Wir starten mit Josef von Arimathäa. Das ist für mich eine absolut faszinierende Person, denn zu welcher Gruppe gehörte der nochmal? Der gehörte zum Hohen Rat. Das ist schon krass, oder? Weil, wer war der Hohe Rat nochmal? Das waren die, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Also wenn wir uns nochmal erinnern, Jesus in dieser Nacht, als Petrus da so im Hof saß und dann ihn nachher verleugnet hat und Jesus eben da so angeklagt wurde und verspottet wurde und so weiter, da war Jesus beim Hohen Rat dabei, beim Hohen Rat drin. Und die waren es, die es letztlich eben geschafft haben, ihn da vor Pilatus zu bringen und irgendwie das bewirkt haben, dass alle Kreuzige ihn und so geschrien haben und damit Jesus ans Kreuz kam. Und Josef war auch einer von denen. Und ich habe mir so beim Vorbereiten gedacht, Achtung, nicht verallgemeinern, nicht alle Mitglieder des Hohen Rates waren für die Kreuzigung Jesu. Nicht alle haben verblendete Augen gehabt, sondern einige haben Jesus erkannt als den Messias, als den Retter von Israel, von der Welt. Jetzt dieser Josef, was wissen wir noch über ihn? Tatsächlich sehr wenig, denn er taucht nur hier bei der Grablegung Jesu auf, indem dass er eben sein dieses Felsengrab da zur Verfügung gestellt hat und Jesus vom Kreuz abgenommen hat. Aber an keiner anderen Stelle so kriegt man was mit. Aber in den anderen Evangelien wird auch von ihm berichtet. Und im Johannesevangelium gibt es einen interessanten Zusatz. Dort steht nämlich, da habe ich es, Josef war ein Jünger Jesu, allerdings nur heimlich, weil er sich vor den führenden Juden fürchtete. Johannes 19, 38 steht es. Josef war ein Jünger Jesu, ein Nachfolger Jesu, allerdings heimlich, weil er sich vor den führenden Juden fürchtete. Das ist ja durchaus verständlich, oder? Denn wenn man denkt, dass die ganze Truppe des Hohen Rates eben so gesinnt ist und man da so als Einzelner dagegen ist, da kann man schon Angst haben. Wobei wir immerhin einen anderen auch noch kennen, den Nikodemus, von dem in Johannes 3 die Rede ist, auch er war einer von diesen angesehenen Juden, die Jesus letztlich nachgefolgt sind. Aber trotzdem, Josef hatte Angst und da ging es zum einen vielleicht um seinen guten Ruf. Wir lesen es hier, er war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates und wenn er sich zu Jesus stellt, dann ist es vielleicht vorbei mit dem guten Ruf. Aber zum anderen ging es da vielleicht auch um Leben und Tod. Wir wissen nicht genau, was passiert, wenn man sich vom Hohen Rat zu Jesus stellt und er wusste es auf jeden Fall auch nicht genau. Insofern durchaus verständlich, dass er ein heimlicher Nachfolger war. Aber an diesem Tag hier, an diesem Karfreitag, als Jesus gestorben ist und Josef um diesen Leichnam bei Pilatus gebeten hat, da hat sich's verändert. Ab da war er kein heimlicher Nachfolger Jesu mehr. Ab da hat jeder gewusst, zu wem er sich hält. Und er hat diesen Sprung geschafft aus diesem heimlichen Nachfolgen Jesu in dieses Öffentliche. Ich bekenne mich zu diesem Mann. Und ich war nicht damit einig, dass er hier an diesem Kreuz sterben musste. Josef, er fasziniert mich, weil er diesen Sprung aus dem Heimlichen schafft ins Öffentliche. Und vielleicht kennst du das auch, dass es so diese Situationen gibt, wo es angenehmer ist, so ein heimlicher Nachfolger Jesu zu sein. Das kann an der Arbeitsstelle sein, wo vielleicht dieses und jenes läuft, das man nicht so ganz richtig findet, aber jetzt da immer was dagegen zu sagen und so, das muss doch auch nicht sein. Und es ist angenehmer, so als heimlicher Christ da zu leben. Oder vielleicht ist es in der Nachbarschaft. Man will jetzt ja nicht Anlass für jeden Klatsch und Ratsch sein. Und es ist irgendwie angenehmer, das so ein bisschen im Heimlichen zu leben, diese Nachfolge Jesu. Oder wenn ich mich so erinnere, früher in der Schule, eigentlich war es mir echt ein Anliegen, was von Jesus zu sagen. Aber ich fand das so schwierig, so als Teenie, das war echt schwierig. Josef, er schaffte diesen Sprung heraus aus diesem heimlichen Christsein und ich wünsche es dir und mir, dass wir auch diesen Sprung schaffen. Und vielleicht schaffen wir es mal und schaffen wir es mal nicht. Ich wünsche uns einfach, dass wir so mit Jesu Hilfe keine heimlichen Christen sind, keine heimlichen Nachfolger, sondern solche, die fröhlich das bekennen. Ja, ich glaube an diesen Jesus. Und ich glaube diese verrückte Sache, dass Jesus tatsächlich tot war und tatsächlich wieder gelebt hat. Und dass wir da, wo es möglich ist, das weitergeben. Jetzt kann man das so sagen und kann dazu auffordern, aber ich habe mich gefragt, was kann uns helfen dabei? Also für manchen ist vielleicht das auch gar kein Thema, aber vielleicht geht es manch einem, wie mir es auch ging in der Schule und wie mir es auch heute manchmal geht. Aber zum einen möchte ich das sagen, das war für mich ein Geschenk von Gott. Ich habe damals schon gebetet, Jesus, bitte verändere du das, dass ich mich da leichter tue. Und Jesus hat da wirklich was verändert im Laufe der Zeit. Das ging nicht so von jetzt auf nachher, aber so im Laufe der Zeit hat er was verändert, dass ich mich heute nicht mehr so schwer tue. Und das ist wirklich jetzt nicht mein Verdienst, sondern das ist Jesu Geschenk. Das ist das eine. Und das andere ist, auch heute fällt mir das manchmal schwer. Und wenn mir es schwer fällt, mich zu Jesus zu stellen, also jetzt nicht, wenn ich so im Gemeindekontext unterwegs bin, gell? Da ist es nicht so schwierig, aber eben mit Nachbarn und anderen Leuten hier und da. Wenn mir das schwerfällt, dann tut es mir gut, mich daran zu erinnern, wer ich bin. Nämlich ein Kind Gottes, des Königs aller Könige. Vor vielen Jahren gab es von der Liebenzeller Mission die REACH-Einsätze. REACH MacPom, REACH Austria. Michael, ich glaube, du hast erzählt, dass du und der Joel, ihr wart bei REACH Austria mit dem Ede Lutz dabei. Ja? Genau. REACH heißt einfach erreichen. Also es ging darum, diese Länder zu erreichen. Und es waren solche missionarischen Einsätze. Ich war nie dabei, aber ich habe mitbekommen, da gab es solche T-Shirts. Und da steht drauf, Prinz, mein Vater ist König. Das war das für die Jungs. Die Mädels hatten Prinzessin, mein Vater ist König. Und das fand ich eine tolle Sache. Das war an meiner ersten Stelle in Sindelfingen. Da waren einige aus dem Jugendkreis da mit dabei. Und ich hatte mir damals schon das T-Shirt ausgeliehen von einem und habe da auch drüber gesprochen. Und dann habe ich im Jugendkreis drüber gesprochen und nochmal irgendwo drüber gesprochen. Und irgendwann hat er gesagt, ich schenke dir das T-Shirt. Du brauchst es öfters als ich. Deswegen habe ich es jetzt. Und das freut mich, weil das ist so gut, gell? Prinz, mein Vater ist König. Wer an Jesus glaubt, der ist ein Königskind. Und zwar nicht von irgendeinem König, sondern von dem König aller Könige, der Herr der ganzen Welt. Und wenn du den König aller Könige als Vater hast, dann kannst du dich mutig dazu stellen, zu diesem guten Gott, zu diesem Jesus, zu dem du gehörst. Das ist der erste, der mich fasziniert, der Josef. Er hat den Sprung geschafft, kein heimlicher Christ zu sein. Jetzt kommen wir zu der zweiten Person bzw. Personengruppe. Es sind die Frauen. Und wie gesagt, ein paar von den Frauen sind ganz besonders und deshalb werden sie mit Namen genannt. Zwei heißen Maria und eine Salome. Diese Frauen, ich habe es erwähnt, die wurden schon bei der Kreuzigung erwähnt. Sie haben das alles angeschaut. Und nicht nur das, sondern sie blieben auch noch da, haben ausgehalten, so lange, bis dieser Josef den Leichnam Jesu abgenommen hat und ihn dann in dieses Felsengrab gelegt hat. Und das haben sie alles mit angeschaut. Und dann kam der Sabbat. Mit Einbruch der Dunkelheit am Freitagabend beginnt der Sabbat. Da machen die Juden wirklich nichts. Da macht man keine Salben, geht nicht einkaufen oder irgendwas, sondern da ist Ruhe. Und so war dann diesen Samstag, Freitagabend, Samstag über war Ruhe. Aber dann am Samstagabend mit Sonnenuntergang, da war es möglich, eben wieder aktiv zu werden. Und da wurden sie aktiv. Nämlich, dass sie Vorbereitungen getroffen haben und diese Salben gekauft haben, mit denen sie dann am nächsten Morgen so früh wie möglich losgingen, um Jesus zu salben. So wie man es damals eben gemacht hat mit so einem Leichnam und wo man demjenigen auch nochmal die letzte Ehre erwiesen hat. Das hat wahrscheinlich eine ganze Menge Geld gekostet. Das haben sie ausgegeben und sie haben Jesus damit nochmal geehrt. Mich beeindrucken diese Frauen, denn sie konnten vieles nicht. Sie konnten zum Beispiel nicht irgendwie in den Hohen Rat reingehen und sich für Jesus einsetzen. Da wären sie gar nicht reingekommen. Sie konnten auch nicht irgendwie Pilatus aufhalten in seinem Urteil. Sie konnten sich schon gar nicht den Soldaten in den Weg stellen. Wenn sie das getan hätten, wären sie nur zur Seite geschubst worden. Also vieles war nicht in ihrer Möglichkeit. Aber das, was sie konnten, das haben sie gemacht. Zum einen mit Jesus auszuhalten, als er da am Kreuz hing. Und das mit ihm zu ertragen, all diese Stunden. Und dann eben zu schauen, wo er hingelegt wurde und all diese Dinge. Und dann eben auch ihn zu salben. Sie haben nicht auf das geschaut, was sie nicht konnten, sondern auf das, was sie konnten. Und das haben sie mutig getan. Und das ist das, was ich von diesen Frauen lernen möchte und was ich uns sagen möchte. Schau auf das, was du kannst. Schau auf das, wozu Jesus dir die Fähigkeiten gegeben hat. Und schau nicht auf das, was du nicht kannst. Wir hatten ja in den letzten Wochen diese Schulung, so wird dein Christsein ansteckend. Und ich habe es da an einer Stelle, glaube ich, auch schon erzählt, wenn wir jetzt so an dieses denken, kein heimlicher Christ zu sein, sondern froh von Jesus weiterzusagen. Mir ging es da lang so, gerade auch als Jugendlicher habe ich mir das immer so gewünscht, dass ich so einer bin, wenn ich im Zug sitze, so Viertelstunde in der S-Bahn oder so, dass ich dann mit den Leuten mir gegenüber ins Gespräch komme und ihnen irgendwie was von Jesus weitersage. Oder wenn ich in der Fußgängerzone irgendwie jemand sehe oder irgendwie so, dass ich da einfach derjenige bin, der auf die Leute so zugehen kann. Es gibt Leute, die können das in einer guten Art und Weise und das ist super. Aber es war echt eine große Hilfe für mich, als ich gemerkt habe, das ist nicht meine Art, da bin ich nicht der Typ dazu und das muss ich auch nicht machen. Ich muss nicht in dieser Viertelstunde in der S-Bahn das tiefe Gespräch hinbekommen. Meine Art ist es, Beziehungen mit Leuten zu bauen und über eine längere Zeit, Jahre hinweg vielleicht diese Beziehungen zu haben und dann eben über Jesus zu reden. Und genau so darf es sein. Du musst nicht wie der XY oder die so und so sein, sondern du darfst so sein, wie du bist und dich einfach mit deinen Gaben von Jesus gebrauchen lassen. Das fand ich auch bei dieser Schulung am ersten Abend so großartig. Dein Typ ist gefragt, hieß dieser Abend. Und der Friedemann Tröger hat uns das, finde ich, gut nahegebracht. Eben, jeder darf so, wie er ist, sein. Und jeder wird gebraucht von Jesus, so wie er ist. Die Frauen machen uns das in einer guten Art und Weise vor. dass sie eben das tun, was sie können und nicht auf das schauen, was sie nicht können. Josef von Arimathea, die Frauen und jetzt als drittes Jesus. Jesus, von dem wird hier eigentlich gar nicht so viel gesagt, obwohl er die Hauptperson ist. Gell? Oder er ist nicht so arg aktiv in diesem Bericht, weil zum einen ist er einfach tot und wird vom Kreuz abgenommen und zum anderen ist er einfach nicht mehr da, weil er lebt und schon weg ist vom Grab. Also so arg wie kommt er gar nicht vor, aber natürlich ist er die zentrale Person bei der ganzen Sache. Und das, was ich gerade so vielleicht auch ein bisschen flapsig erwähnt habe, das ist ja wirklich gigantisch. Wir hatten mal irgendwie so einen geflügelten Satz. Ein Kollege von mir hat immer wieder gesagt, das sind jetzt große Dinge, die du gelassen ausgesprochen hast. Und so ist es ein bisschen mit diesem, Jesus war tot und er lebt wieder. Das sind große Dinge, die vielleicht so relativ gelassen ausgesprochen sind, aber es sind wirklich große Dinge. Denn manche haben das angezweifelt, ob Jesus wirklich tot war. Aber der Bericht in den Evangelien macht es eindeutig klar, dass Jesus gestorben war. Hier, Markus hat uns berichtet, dass Pilatus da gezweifelt hat, ob Jesus schon gestorben ist. Diese 6 Stunden, die ich schrecklich lange finde, um an so einem Kreuz zu hängen, waren anscheinend relativ schnell für so einen Kreuzestod. Manche hingen da noch länger, bis sie endlich gestorben waren. Jesus war schon so übel gequält worden durch diese Peitschenhiebe im Voraus, dass er da wohl ohnehin körperlich schon so geschwächt war, dass er relativ schnell gestorben ist. Und jetzt lässt der Pilatus da extra diesen Hauptmann rufen und fragen, ist Jesus gestorben? Und der Hauptmann, er bestätigt es, ja, der ist gestorben. Also es ist ganz eindeutig klar, Jesus war wirklich tot. Und dann berichtet uns Markus und alle anderen Evangelisten auch, dass er wirklich lebt, dass er auferstanden ist. Jetzt ist es schwierig für viele zu glauben und das kann ich gut verstehen, denn sowas gibt es eigentlich nicht. Wenn einer wirklich tot ist, dann ist es kaum zu glauben, es ist normalerweise nicht möglich, dass einer dann wieder lebt. Der entscheidende Punkt ist, dass Jesus Gott ist und dass es deshalb eben möglich ist. Und manche sagen auch, wenn man jetzt so diese Berichte in der Bibel liest von der Auferstehung, wir haben diese 4 Berichte bei den 4 Evangelien, das widerspricht sich doch auch so ein bisschen. Und tatsächlich, wenn man so die unterschiedlichen